Es tut mir leid. Dieser Satz geht einem manchmal ziemlich schwer über die Lippen. Zumindest mir fällt das manchmal schwer, einfach offen und ehrlich zu sagen, tut mir leid. Und das zu sagen, das macht auch was mit einem, auch das zu hören. Und ich bin mir sicher, oder ich würde fast darauf wetten, dass dem einen oder anderen gerade kurz das Herz in die Hose gerutscht ist. Was kommt denn jetzt? Das löst etwas in uns aus, das zu hören, das zu sagen. Und ein anderer Satz, der mir tatsächlich persönlich noch ein bisschen schwerer fällt, ist zum Beispiel zu sagen, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Kannst du mir mal helfen? Und damit meine ich nicht, kannst du mal das Salz rübergeben, sondern wirklich helfen. Zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht allein. Vor 3 Wochen, Annalena hat das gerade schon so angedeutet, habe ich über solche Sätze gesprochen. Die schwersten und schwierigsten Sätze, die wir in unserem Sprachgebrauch haben. Und das hat gar nichts mit komplizierten Worten zu tun oder schwieriger Grammatik, sondern die schwersten Sätze, die sind total simpel. Es tut mir leid. Oder ich brauche Hilfe. Oder als drittes Beispiel hatte ich den Satz, das hat mich verletzt. Diese Sätze sind unter Umständen total schwer auszusprechen. Manchmal alleine sie auch überhaupt zu denken. Und zu dieser These, dass das zu den schwersten und schwierigsten Sätzen gehört, die wir so sagen können, habe ich noch eine zweite These gestellt. An dem Sonntag, und da möchte ich heute dran anknüpfen und dran weiterdenken, und zwar die These, dass diese Sätze Zeichen sind und im Sprachgebrauch vorkommen von einem Jünger Jesu. Ein Nachfolger Jesu, der zeichnet sich dadurch aus, unter anderem, dass er diese und ähnliche Sätze sagen kann. Und offen und ehrlich sagen kann, es tut mir leid. Das habe ich nicht gewollt. Das hatte ich mir vielleicht anders vorgestellt. Oder auch sagen kann, du, das hat mich verletzt. Das hat was mit mir gemacht. Da ist irgendwie was in mir passiert. Und nicht zu sagen, ganz wichtig, nicht zu sagen, du hast, sondern das, was passiert ist, das hat etwas mit mir gemacht. Das hat mich vielleicht verletzt. Und dann kann man drüber sprechen. Das sind nämlich Sätze, sie sind deshalb so schwer, weil sie eigentlich so ein bisschen gegen unser Inneres gehen oder sich unser Innerstes davor sträubt, weil dadurch mache ich mich vielleicht verletzlich, angreifbar. Dadurch könnte ich ja Schwäche suggerieren, dass es so aussieht, als wäre ich schwach. Was überhaupt nicht stimmt, ganz im Gegenteil. Eigentlich zeigen sie, dass ich stark bin, wenn ich sagen kann, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine. Das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke und vor allem ein Zeichen von innerer Freiheit. Darüber habe ich gesprochen vor 3 Wochen und dort möchte ich heute nochmal anknüpfen. Ich habe es in Zusammenhang gebracht mit einem Vers aus dem Epheserbrief, der geschrieben ist an eine Gemeinde, eine sehr frühe Gemeinde, und wo ein Brief geschrieben wurde, wo ganz viel drinsteht darüber, wie kriegt man es denn als Gemeinde gut hin, ja, zu leben, miteinander unterwegs zu sein und seinen Auftrag zu erfüllen. Und im 4. Kapitel, da fängt dieser Brief ziemlich steil an. Kannst du uns einmal die ersten 2 Verse drauf werfen hier vorne? Und zwar wird da geschrieben, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Und vor 3 Wochen hatte ich nur die Verse 2 und 3 mitgebracht. Diese Aufforderung. Seid freundlich, demütig, geduldig im Umgang miteinander. Und das klingt so nach so einem Appell, dass einer sagt, strengt euch an, macht mal. Das müsst ihr aber hinkriegen, sonst... Und vielleicht hat sich der eine oder andere noch mit dem Predigttext beschäftigt und hat den ersten Vers mitgelesen. den hatte ich bewusst weggelassen das letzte Mal. Denn da möchte ich heute ganz besonders drauf eingehen, auf das, was da im ersten Vers steht, wo es heißt, ich fordere euch auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Und dann kommt der Appell. Ihr seid dazu berufen worden, freundlich zu sein, demütig zu sein, geduldig miteinander zu sein. Ein solches Leben zu führen und als Gemeinde unterwegs zu sein. Gut miteinander umzugehen. Bemüht euch darum. Und da steht ganz bewusst drin, ihr seid dazu berufen. Ihr seid dazu berufen, dass das bei euch Wirklichkeit wird. Das schreibt der Apostel da an diese Gemeinde in Ephesus. Das sagt er ihnen. Der sagt nicht nur, so, ihr müsst und ihr müsst dies und ihr müsst das und ihr müsst jenes und das müsst ihr auch noch lernen, sondern er sagt, Gott hat euch dazu berufen. Und das ist ein Satz, wenn du Nachfolger Jesu bist und sagst, ja, ich will mit Jesus unterwegs sein und ich versuche das in meinem Leben und ich will ihm hinterhergehen und von ihm lernen, dann kannst du das genauso lesen für dich. Du bist berufen. Ich bin berufen dazu, gütig zu sein, geduldig. Einen guten Umgang zu pflegen, zu lernen, wie kann ich Gemeinschaft fördern und positiv beeinflussen durch das, was ich tue, was ich einbringe, wie ich rede, wie ich handle. Wie kann das gehen? Und das Schöne ist, wenn wir lesen, dass Gott uns zu etwas beruft, dann können wir gleichzeitig immer mitdenken, dann ist er auch derjenige, der uns dazu befähigen möchte. Dann ist er derjenige, der genauso wenig einfach nur sagt, so, du musst, sondern der sagt, komm, lass uns das zusammen erleben. Lass uns das zusammen entdecken, lass uns zusammen in diese Berufung hineinwachsen, die ich für euch habe. Lass uns gemeinsam schauen und sehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, diese Berufung und das, was da in diesem Brief geschrieben ist, wie Gemeinde umschrieben und beschrieben wird und was Christsein eigentlich bedeutet, das hängt ganz eng zusammen mit diesen schwierigsten Sätzen, die ich sagen kann. Denn diese Sätze, diese drei Beispiele, die ich hatte, das hat mich verletzt, es tut mir leid und ich brauche Hilfe, sind genau das. Sie fördern Gemeinschaft. Oder anders gesagt, sie machen Gemeinschaft erst wirklich möglich. Denn eine Gemeinschaft, die ohne diese Sätze lebt, schwierig. Ich habe die These, die funktioniert nicht so lange so gut. Da wird es irgendwann sehr, sehr schwierig werden. Weil wenn alle immer nur alles von sich weisen und sagen, nö, der andere ist schuld und dies und das und hier und nö, ich ja nicht. Herausfordernd. Und dann bin ich vor 3 Wochen noch auf einen zweiten Bibeltext eingegangen, der mir in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen ist. Ein Text aus dem Exodus-Buch. Das heißt, aus dem Buch der Bibel, das uns beschreibt, wie das Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeführt wurde und in die Freiheit gekommen ist. Es hat ein bisschen gedauert, 40 Jahre in der Wüste, die waren eine Weile unterwegs. Und in diesem Buch wird ganz, ganz viel darüber beschrieben, so über die Beziehung von Gott zu seinem Volk, zu den Menschen. Und da gibt es einen Text, gibt es 2 Verse, die in der jüdischen Tradition eine ganz besondere Rolle spielen und eine ganz besondere Bedeutung haben und die uns, glaube ich, da auf den Pfad bringen können, diese Verse, die das, was da im Epheserbrief beschrieben ist, noch ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar ist das aus dem Exodus-Buch, aus dem 6. Kapitel, die Verse 6 und 7. Da ist es nämlich Gott, der seinem Volk etwas sagt und mitgibt und sagt, darum sage den Israeliten, also ne, der Stellvertreter Mose soll das dann weitergeben, ich bin der Herr, ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen, aus dem Sklavendienst werde ich euch befreien, mit erhobenem Arm werde ich euch erlösen und mit Ägypten hart ins Gericht gehen. Erstmal den Vers. Der steht in der jüdischen Tradition für das Wesen Gottes. So wird er da gelesen und im Rahmen des Passafestes, wenn das gefeiert wird am ersten Abend, Und da wird dann, ist dann die Familie und alle so drumherum, die Familie isst zusammen, sitzen am Tisch und haben besonderes Essen. Und dann stehen da 4 Gläser mit Wein auf dem Tisch. In der alten Tradition die Kelche der Erlösung. 4 Stück. Und 2 davon sind diesem ersten Vers zugeordnet. Denn in diesem ersten Vers liest man in dieser Tradition nämlich 2 Wesensarten Gottes heraus. Erstens die Befreiung aus der Knechtschaft rein äußerlich. Ja, aus dem, ne, die sind da in Ägypten, müssen arbeiten, sind Sklaven. Und Gott ist derjenige, der sagt, ich hole euch da raus und bringe euch aus Ägypten und ne, gehe mit euch gemeinsam in das Land, das ich für euch bestimmt habe. Und zweitens, und das finde ich viel, viel spannender, das Wesen Gottes, die Erlösung aus der inneren Knechtschaft. Die Erlösung aus den Verhaltensweisen einer inneren Knechtschaft. Dass Gott sagt, und auch da führe ich euch raus. Und will euch daraus erlösen und mit euch in die Freiheit gehen, dass ihr nicht nur äußerlich frei seid, sondern auch innerlich. Und in dieser jüdischen Tradition wird das eben festgemacht an dieser langen Zeit, die das Volk Israel durch die Wüste wandert und unterwegs ist. Und es kommen ja immer wieder die Situationen. Wenn ihr geübte Bibelleser seid, wisst ihr das, dass da immer wieder der Punkt ist, wo dann die Menschen sagen, oh nee. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben, hätten wir doch bloß nicht auf dich gehört. Wären wir doch lieber da geblieben. Da war alles viel einfacher. Da wurde uns gesagt, was wir tun sollen, da wurde uns gesagt, was wir zu essen kriegen, da wurde alles gemacht. Wären wir doch lieber da geblieben. So ein Mist. Jetzt müssen wir uns selber drum kümmern, jetzt haben wir selber Verantwortung. Mist. Und das Volk Israel braucht 40 Jahre, um aus dieser inneren Haltung der Knechtschaft herauszukommen. Und das beschreibt in der jüdischen Tradition das Wesen Gottes. Heute auf den 2. Vers, auf dem 7. Vers eingegangen. Interessanterweise an sich wiederholt sich das nochmal. Euch aber werde ich als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Und dieser Vers, der ist verknüpft mit den anderen beiden Kelchen der Erlösung, mit den anderen beiden Gläsern Wein. Wenn dieser Vers gelesen wird, dann kommen diese 2 Gläser Wein und werden rumgereicht und jeder bekommt davon etwas. Und da verstecken sich wieder 2 Symbole dahinter, 2 Wesensarten Gottes, der erlösen möchte, der Erlöser ist. Und zwar ist das damit verbunden, dass Gott derjenige ist, der sagt, ich habe euch ausgewählt. Und von den Worten, die da im Hebräischen gebraucht werden, ist das ganz eng verbunden mit den Worten, die auch für die Ehe verwendet werden. Wenn Menschen sagen, ich wähle dich aus oder wir wählen uns aus und gehen diesen Bund ein, diese Liebesbeziehung und stehen füreinander ein. Dass Gott derjenige ist, der genau diese Worte nutzt und sagt, ich wähle euch aus. Ich wähle dich aus. Und dann schwingt er natürlich auch mit, wie bei der Ehe genauso, trotzdem. Mit allen Ecken und Kanten, mit allem, was du auch an Unzulänglichkeiten hast und was ich an Unzulänglichkeiten mit in diese Beziehung reinbringe, trotzdem ist Gott derjenige, der sagt, und trotzdem wähle ich euch aus. Mit dem, was ihr habt, mit dem, was ihr seid, trotzdem wähle ich dich aus. Er wähle ich dich. Mit mir in diese Beziehung einzugehen, mit mir in diesen Bund einzusteigen und weiterzugehen, unterwegs zu sein. Und diese letzten 2 Becher stehen eben für dieses erlösende Wesen Gottes, dass Gott sagt, das mache ich, dafür setze ich mich ein und mit euch gehe ich weiter und gehe ich voran. Diese Verse beschreiben die Wesenszüge Gottes in dieser jüdischen Tradition, in diesem Denken, dass sie sagen, Gottes Wesenszug ist Erlösung. Gottes Wesenszug ist Erwählung und befreiend. Dass er sagt, ich befreie euch äußerlich, ich befreie euch innerlich und ich gehe diesen Bund ein, komme was wolle. Ich gehe mit und bin mit euch auf diesem Weg. 40 Jahre in der Wüste, unterwegs, immer wieder. Und so oft kommen sie an die Situation, dass sie sagen, oh nee, hätten wir es doch lieber gelassen. Und Gott sagt, trotzdem, hätten wir doch lieber, oh, da hatten wir was zu trinken. Trotzdem, ja, ich erwähle euch, ich gehe mit. Und das dauert, bis sie aus dieser inneren Knechtschaft herauskommen, bis sie daraus befreit sind. Und das dauert. Und sie kriegen Zeichen und Wunder und, naja, ihr kennt die Erzählung. Und ich glaube, dass das ganz eng mit diesen Versen aus dem Epheserbrief zusammenhängt. Wenn da der Apostel schreibt und sagt, ihr seid berufen dazu, anders zu leben. Ihr seid berufen dazu, frei zu sein, äußerlich, aber eben auch innerlich. Dass ihr nicht von eurem Stolz bestimmt seid, der sagt, ich brauche keine Hilfe, ich kann alles alleine. Mir? Nein, mir tut gar nichts weh. Nein, nein, überhaupt nicht. Oder auch zu sagen, ich habe dir nicht wehgetan. Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe dir nicht, nein, 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 nein. Ich nicht. Das war vielleicht jemand anders, aber ich nicht. Das sind ja so die inneren Reaktionen, vielleicht, wenn es irgendwie mal kritisch wird in der Situation, in der Gemeinschaft, im Miteinander. Und der Apostel sagt, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht mehr. Das ist nicht nötig. Du brauchst nicht selber mit deinem Stolz zu kämpfen und irgendwie deinen Standpunkt zu sichern. Gott will dich befreien davon, das immer irgendwie selber zu müssen und selber alles abwehren zu müssen und stark zu sein, sondern er sagt, du bist dazu berufen, dass du das nicht mehr brauchst. Ich habe dich erlöst, ich gehe mit dir und ich habe dich erwählt und diesen Bund geschlossen, den ich nicht fallen lasse, auch wenn du sonst noch Leuten auf die Füße trittst. Manchmal ist das einfach so, in manchen Situationen bin ich auch der Elefant im Porzellanladen. Das kommt vor. Und Gott sagt, und trotzdem bleibe ich bei dir und bleib bei dieser Erwählung und bleib bei dieser Befähigung und dieser Berufung dazu, dass ihr eine Gemeinschaft sein sollt, wo diese Sätze, die so schwer und so schwierig sind, Alltag sind. Völlig normal. Dass ich auch ohne meinen Stolz zu verletzen, ohne irgendwie Kratzer zu kriegen, sagen kann, du, das tut mir leid, aber das hat mich irgendwie verletzt, wie du das gesagt hast. Und dann ist das kein Angriff, dann ist das kein schlimmer Streit, sondern dann kann man sagen, oh, das wollte ich nicht, das tut mir leid. Und direkt haben wir eine andere Ebene der Kommunikation, eine neue Ebene und Offenheit der Gemeinschaft. Denn wenn ich mir wünsche, dass der andere mir gegenüber offen ist und sich mir öffnet und wir irgendwie eine tiefere Beziehung, eine familiäre Beziehung bekommen, dann muss ich leider damit anfangen. Weil wenn ich dem anderen nicht vertraue, warum sollte er mir vertrauen? Und dann hatten wir da noch diese Steine. Wir hatten die im letzten Jahr im November in einem Gottesdienst schon mal, und Annalena hat das gesagt, da standen die dann für Dinge, die ich abgeben will bei Gott, die mir irgendwie auf dem Herzen liegen, die ich mit mir rumschleppe und merke, boah, die sind so schwer, das ist so anstrengend. Und da gab es dann eben die Möglichkeit, sich so Steine zu nehmen und die ans Kreuz zu legen. Wir hatten Kreuze hier aufgebaut, da konnte man die hinlegen. Und im Nachdenken darüber ist mir dann irgendwann aufgefallen, ja, das ist ein schönes Symbol und auf jeden Fall richtig. Und doch auch die Steine, die ich da hingelegt habe, habe ich dann gemerkt, aber irgendwie, ich habe die ja immer noch dabei. Die sind ja nicht, ja, Annalena, wie hast du es gesagt, die sind ja nicht weggezaubert, glaube ich, ne? Ja, so hattest du es formuliert. Die sind ja nicht, also die habe ich ja irgendwie immer noch. Vielleicht sind sie ein bisschen kleiner geworden, nicht mehr so schwer, aber sie sind ja noch da. Und dann dachte ich, nehmen wir die doch nochmal wieder her und denken wir nochmal drüber nach, was das denn zu bedeuten hat. Weil vielleicht könnte beim einen oder anderen dann die Enttäuschung groß geworden sein, ja, ich habe den da hingelegt und es geht mir nicht besser. So ein Mist. Stimmt ja nicht. Was du da erzählt hast, ist ja Quatsch. Nee. So wie das Volk in der Wüste, wie Israel, da viele, viele Jahre gebraucht hat, Dinge zu lernen, abzulegen, Dinge vielleicht loszuwerden, Und sich so eine andere innere Haltung anzutrainieren und einzuüben, so ist das bei uns auch. Diese Dinge sind nicht auf einmal weg. Ja, oder war das schöne Beispiel, hatte ich letztens in einem schönen Gespräch, wo jemand sagte, ja, ich hab gelernt, also wenn ich irgendwie ein Problem habe mit irgendjemandem und ich bete dafür, ja, mein Vorgesetzter ist blöd zu mir, ich bete dann dafür, dass das besser wird, dann ist er ja nicht weg am nächsten Tag. Der Vorgesetzte ist ja noch da. Der ist ja nicht auf einmal, ne, löst sich ja nicht in Luft auf. Und ich dachte, ja, stimmt, das ist ein richtig guter Gedanke. Sondern das bedeutet dann, dass Jesus derjenige ist, der mir hilft, mit der Situation umzugehen. Der vielleicht sogar den Vorgesetzten dann auch irgendwie anrühren kann und mit dem unterwegs ist, aber eben auch mir hilft, mit der Situation klarzukommen, mit dem, was da ist. Mit den Steinen, die ich mit mir rumschleppe, mit dem Gewicht im Rucksack und derjenige ist, der sagt, lass mich mittragen. Auch Jesus sagt in den Evangelien nicht, leg alles ab und dann bist du vogelleicht und kannst fliegen, sondern er sagt, ich will dich erquicken, ich will dir die Kraft geben, weiterzugehen, ich will dir die Kraft geben, das zu tragen. Und ja, mein Joch ist leicht, das du auf dich nehmen sollst, weil ich es mittrage. Er sagt nicht, ich nehme dir alles weg. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Sondern er sagt, ich trage es mit. Und dann war der Gedanke, überleg doch mal, was für Situationen hast du, was für Menschen vielleicht, wo du es nicht schaffst, diese schwierigen Sätze zu sagen. Wo du es nicht schaffst zu sagen, ey du, das hat mich verletzt oder das tut mir leid oder, wo es einfach nicht geht und nimm diesen Stein mit nach Hause und hab es so als Symbol dabei und rede mit Jesus drüber, vielleicht ergibt sich ja dann was, gibt Situationen, Momente, gibt Kraft, dann was zu tun. Und heute hat dieser Stein noch einen Gedanken, der mir ganz, ganz wichtig und groß geworden ist beim Nachdenken darüber. Denn ich habe so Steine in meinem Rucksack oder manchmal habe ich sie auch in der Hand und ja, wenn man so einen Stein hat, ist man ja auch schnell versucht, den irgendwie zu werfen oder so und merke, ich hab Steine bei mir dabei, die sind schon ganz schön alt. Die haben schon Grünspan angesetzt. Die sind schon richtig alt und die werden von Jahr zu Jahr ja, vielleicht sogar schwerer. Und das sind Steine. Irgendwann habe ich mich tatsächlich getraut, mal mit einer Person so ein Gespräch zu suchen und darauf einzugehen. Und ich habe gemerkt, das ist völlig unnötig. Ich schleppe dieses Gewicht völlig unnötig mit mir rum, weil da war gar nichts. Ich dachte, Alter, wie ich mich da verhalten habe. Und ich habe diesen Blick gesehen von der Person und dachte, Mist, da habe ich jetzt richtig Mist gebaut. Der ist richtig böse auf mich. Und jetzt ist alles aus zwischen uns. Und irgendwann habe ich dann mal das Gespräch gesucht und die Person guckte mich an und sagte, nö, wieso? Da war doch gar nichts. Alles gut. Überhaupt nicht schlimm. Und ich habe mir Stress gemacht und habe dieses Gewicht rumgeschleppt und dachte, oh, jetzt habe ich es versaut. Mist. Und da war gar nichts. Oder auch andersrum, dass es vielleicht Momente, Situationen gibt, wo ich denke, damals, vor 20 Jahren, da hat mich der Bruder oder die Schwester so schief angeguckt, das hat mir so wehgetan, der oder die hat was gegen mich. Und seitdem trage ich diesen Stein mit mir, weil das hat mich so verletzt, das hat mich so gekränkt. Aber ich habe es nie geschafft, das Gespräch mal zu suchen und mal nachzufragen. Du, was ist denn da, wieso, worum geht's denn? Und vielleicht stellt sich dann raus, nö, da war überhaupt nichts, da war gar nichts, nö. Und trotzdem schleppe ich den mit mir rum. Und es gibt so Steine, die werden irgendwann nach gewisser Zeit, wenn ich die so mit mir rumtrage, dann werden die zu mehr als Ballast. Dann werden die irgendwann zu Dingen, die mich ausmachen, die mich auszeichnen, über die ich mich vielleicht selber identifiziere und meine Identität draus mache, weil ich habe ja diesen Stein und ich weiß ja, Bruder XY findet mich doof. Und irgendwann fange ich an und baue mir daraus meine Identität, weil ich ja weiß, ja, der findet mich doof und die findet mich doof und das ist ja so und so bin ich halt. So bin ich halt, da kann ich jetzt auch nichts machen. Wir haben einen Gott in der Bibel, der uns begegnet, der sagt, mein Wesen ist Erlösung, mein Wesen ist Freiheit. Und ich habe euch dazu berufen, frei zu sein. Wir werden nie 100% frei sein. Dafür sind wir Menschen und sind auf dieser Welt. Und doch sagt er, ich will euch frei machen, Freiheit geben. Befreien vor allem von diesen unnötigen Ballast, von diesen Steinen, die vielleicht sogar einfach nur eine Lüge sind. Und du lässt dich davon so beeinflussen und du baust vielleicht deine Identität darauf aus und sagst, ah ja, ich weiß, wer ich bin. Ich bin der, der immer, keine Ahnung, immer allen auf die Füße tritt oder so. Und Gott sagt, aber ich bin der, der dir Identität geben will. Ich bin der, der dich davon befreien möchte und dir eine neue Identität geben will, nämlich vom geliebten Kind Gottes. So wie er dem Volk Israel eine neue Identität gegeben hat. Raus aus der Sklaverei, dort wo alles bestimmt war, wo sie gequält wurden, wo alles vorherbestimmt war. Raus in die Freiheit. Zum berufenen Volk Gottes, zum heiligen Volk. Das war ein großer Wandel. Und deswegen hat das auch so lange gedauert. Aber wir haben einen Gott der Erlösung. Wir haben einen Gott der Befreiung. Und diese Erlösung zählt nicht nur für irgendwann im Jenseits, sondern auch für jetzt. Und vielleicht sind dir ja gerade Dinge, Situationen, Personen in den Kopf gekommen, wo du dachtest, oh ja, da fühle ich das Gewicht. Da fühle ich das. Den habe ich vielleicht schon lange nicht mehr angefasst, diesen Stein, aber da habe ich mein Fundament draus gebaut. Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich will dich freimachen, ich will die Identität geben, als geliebtes Kind Gottes, als Nachfolger Jesu, der auch mal sagen kann, es tut mir leid. Und auch mal sagen kann, das war nicht cool, das hat mich verletzt. Oftmals wird ja dieser Begriff, der im Epheser 4 uns begegnet, mit der Demut, ja, ihr sollt demütig leben miteinander und so weiter, wird ja oftmals ein bisschen falsch verstanden, so nach dem Motto, ich muss alles über mich ergehen lassen, was andere mir antun und wenn einer mal doof zu mir war, dann ist das schon okay, ich habe ihn ja lieb. Das ist damit nicht gemeint, mit diesen Worten, mit Demut im Neuen Testament. Da müssen wir ausführlicher nochmal drauf eingehen an anderer Stelle, aber jetzt hier zum Abschluss noch so weit. Demütig miteinander zu sein, bedeutet eigentlich in erster Linie zu wissen, ich bin genauso dran wie die anderen auch. Ich brauche genauso Erlösung und Befreiung von unserem großen Gott wie mein Bruder, meine Schwester hier auch. Da sind wir uns gleich. Und das heißt nicht, ich darf bloß nichts sagen. Wenn mir einer querkommt, bloß nicht sagen, das hat mich verletzt. Weil das hat er ja nicht so gemeint. Nee, hat er nicht so gemeint. Und trotzdem kann es verletzend gewesen sein. Na klar, aber da muss man das wissen. Man muss es ja wissen, wenn ein Satz, den ich gesagt habe heute Morgen in der Predigt, bei dir irgendwie komisch angekommen ist und du dich davon verletzt gefühlt hast, muss ich das wissen von dir, dass das so ist. Weil ich wollte keinen verletzen. Und wenn es so ist, dann muss ich das lernen, was genau die Punkte sind, die da wichtig, die da relevant sind oder die sensibel sind. Nur so können wir eine Gemeinschaft schaffen, die unserer Berufung entspricht. Geduldig miteinander, demütig, so wie es auch wirklich gemeint ist und eine Gemeinschaft, die sich unterscheidet von anderen. Und dazu sind wir berufen, dazu bist du berufen. Kind Gottes zu sein. Wir sind berufen als Gemeinde, Reich Gottes zu sein und eine heilige Gemeinschaft, die so miteinander unterwegs ist und diese schwierigen Sätze aussprechen kann. Und wir haben einen Gott, der will uns dazu befähigen. Die Frage ist, willst du es? Willst du diese Steine loswerden? Willst du Freiheit wirklich erleben? Denn letztlich sagt Gott, ich bin da. Ich führe dich dahin, wenn du willst. Gehst du mit? Amen.